Ihr hört Comic Review Ausgabe 226 mit der Besprechung zum Buch Velvet Band 2. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal geht es wieder um Velvet Band 2, The Secret Lives of Dead Men. Da hatte ich ja bereits in Comic Review Ausgabe 152 den ersten Band besprochen und war hin und weg. Und vielleicht muss ich bei dem zweiten Band ein wenig weiter ausholen, weil ich habe keine Ahnung, wie gut sich diese Titel verkaufen. Aber wenn ich mir so dieses Cover angucke, das ein wenig so an die frühen Anfänge des 3D-Renderings, was die Charaktere angeht, wirkt, muss man wahrscheinlich dieses Buch noch einmal extra bewerten, denn das Cover allein würde mich jetzt nicht unbedingt dazu verleiten, dieses Buch zu kaufen. In dem Fall kann Dani Books nichts dafür. Also bei Dani Books ist dieses Buch erschienen. Der zweite Band enthält dann die zweiten 5 Hefte dieser Reihe. Für 16,99 Euro ist es zu haben. Wie immer gibt es, wenn man bei Dani Books kauft, eine gratis Digitalkopie dazu. Dann könnt ihr es quasi auch unterwegs lesen, wenn ihr das wollt. Aber muss man gar nicht. Also noch einmal zurück zum Cover. Ich muss sagen, Dani Books kann in dem Fall wirklich nichts dafür. Ich habe auch mal geguckt, auch die englischen Ausgaben haben genau dieses Cover. Und nach meinem Geschmack einfach, naja, furchtbar wäre jetzt zu weit gegriffen. Aber wie gesagt, es spiegelt halt zum einen, die Geschichte wird schon angedeutet in dem, was auf diesem Cover zu sehen ist. Aber wenn ich dieses Buch halt auch zum größten Teil kaufe wegen dieses fantastischen Artworks von Steve Epting, muss ich sagen, wird dieses Cover dem eben überhaupt nicht gerecht. Da erwartet man ein viel einfacher gestricktes Artwork nachher im Buch. Und das ist einer der wenigen Gelegenheiten wahrscheinlich, wo wirklich dieses Cover, ja, wie sagt man so schön auf Englisch, sucks. Und das Interieur einfach grandios ist. Ich bin auf dieses Buch wieder einmal gekommen. Ich hatte ja im letzten Podcast so ein wenig über die weibliche Rolle der Comic-Kreativen gesprochen. Und Elisabeth Bradweiser hat dieses Buch koloriert. Und man muss sich diese Frau einmal wirklich anschauen. Zum einen rein optisch, einfach mal googeln. Eine sehr, sehr attraktive Frau, die auch mit dem Comiczeichner Mike Bradweiser, glaube ich, zusammenarbeitet und seit 2008, 2007 eben in der Branche koloriert. Sie macht das alles komplett digital, was man stellenweise auch sieht, weil so ein wenig dieser Overlay-Effekt hat, aber nicht negativ sieht, sondern wirklich sehr positiv sieht. Und das ist auch eines dieser Bücher, wo die Kolorierung wirklich eine ganz, ganz wichtige und markante Rolle spielt. Selten passiert es, dass sich so diese Kolorierung derart gut in den Vordergrund spielt und so viel extra Flair diesem Buch verleiht wie in diesem Fall. Und dabei ist es nicht einmal so, dass diese Kolorierung quasi das Artwork rettet, denn Steve Epting bringt hier wirklich ein sehr dunkles, düsteres, stark schwarzbetontes das Artwork, bei dem man so quasi die Tinte des Inkens noch so spürt. Also es ist sehr, sehr stark. Also es wird sicherlich auch wahrscheinlich gut auch schwarz-weiß funktionieren, aber so dieses gewisse Etwas, und in der Regel fange ich ja nur nicht unbedingt an bei der Kolorierung an, aber dieses Buch ist in dem Fall da wirklich ein Paradebeispiel einer hervorragenden Kolorierung. Und wenn man so zwischen den Zeilen, also zwischen den Zeilen, zwischen den Panels quasi so schaut, sieht man dann zum Beispiel auch so den Touch oder die Vorliebe für die Farbpalette, die Bradweiser hat, was diese Farben angeht und wie sie benutzt und wie sie dann zum Beispiel bei Outcast auch wiederzufinden sind. Das macht dieses Buch so fantastisch. Nun ist es der zweite Band, ist jetzt immer die Frage, muss man den ersten unbedingt gelesen haben? Natürlich muss man ihn in Anführungszeichen gelesen haben, weil es natürlich auch die fantastische Geschichte von Ed Brubaker ist, der ja so für Sachen wie Fatal und Criminal verantwortlich ist, und natürlich ist es dort auch das fantastische Artwork der beiden Epting und Bradweiser. Aber es würde prima auch als Solo-Buch einfach für sich stehen. Wir erinnern uns, wer den ersten Band noch nicht gelesen hatte, der sollte an dieser Stelle wahrscheinlich Pause machen und sich den Podcast zum ersten Buch erst einmal anhören, beziehungsweise sich das erste Buch kaufen und dann hier wieder einsteigen in der Besprechung. Sonst gibt es vielleicht doch den ein oder anderen Spoiler, der gerade so am Ende nach hinten raus im ersten Band aufgeklärt wird. So, also es geht natürlich um Velvet Templeton, die für den die Vorzimmerdame war und die im letzten Band herausgefunden hatte, dass ihr Ehemann, den sie in der Hochzeitsnacht erschossen hatte, mit Codename Mockingbird, doch kein Doppelagent war, und das lässt sie halt zusammenbrechen. Auf der anderen Seite lässt sie es aber auch die alten Verknüpfungen wieder aufdecken und finden und versucht nun herauszubekommen, wer quasi für den Tod, also im übertragenen Sinne, weil für den Tod war es natürlich sie verantwortlich, aber wer quasi diesen Tod beauftragt hatte. Und da muss ich sagen, zeigt sich wieder die Stärke von Ed Brubaker. Es ist ja immer die Frage, was reizt einen so an dem Medium Comic? Natürlich dieser rein visuelle Aspekt, aber natürlich auch die Art und Weise zu schreiben. Also wir haben hier ganz am Anfang geht's los mit dem kleinen, so einer Art Flashback, Prag 1956. Wo die junge Velvet quasi noch im Einsatz ist und man merkt, dort ist sie halt am Zusammenbrechen, weil man sie auf den Tod ihres Ehemanns angesprochen hat. Und da merkt man schon, also da ist noch einiges im Argen. Und dann springen wir quasi vor, zurück in die nicht mal Gegenwart, es ist immer noch die Vergangenheit, also immer noch die Gegenwart dieses Buches, London 1973. Und da sehen wir auch dann schon die ersten wirklich fantastischen Paradebeispiele von Brad Weisers Kolorierung, die einfach so diesen Ton setzen. Also man landet halt mitten in der Nacht auf dem Flughafen in England, hat so im Hintergrund so dieses leicht violett, dunkelviolette der Nacht und nachher auch die Straßenbeleuchtung. Die sind nicht so homogen, wie man sich das vorstellt. Also so leuchtende Lampen an den Seiten, die dann einfach so strahlen, sondern das sind dann auch so, weil es halt regnet, so Verwaschungen leichter. Wenn man das kennt, man vielleicht so vom Gegenlicht, wenn Autos entgegenkommen und die Windschutzscheibe mit Regentropfen versehen ist. Also so Blendungen, gleichzeitig aber auch so mit Türkis-Einschlägen, so quasi dieses Spektrum am Randbereich des Lichtes. Und oder auch so dieses, weil sie nachher im Rotlichtbezirk Hilfe sucht, dieses rote Licht, das von allen Seiten so auch zum einen auf die Figuren in diesem Panel auftauchen, zum anderen so die Straße beleuchtet. Das ist einfach sehr, sehr stimmungsvoll gemacht. Und selbst wenn sie in so eine Back Alley, also eine Hintergasse gehen, ist das derart gut gemacht, wenn man dann dieses dunkle, bedrückende, dieser Mauer-Artwork von Epting hat. Und so nur so im Hintergrund, so dieses lebendige, neonbunte Licht der Straße oder dieser Allee quasi so reinscheint. Also das ist einfach dermaßen gut gemacht und toll in Szene gesetzt. Und gerade wenn es so um, ja man könnte fast sagen, so Atmosphären Einstellung in diesem Comic geht, da fährt sie voll auf. Es ist wirklich grandios gemacht und man merkt halt, was ihr wirklich ihr eigener Stil ist. Also sie hat sich, so wenn ich das irgendwo in einem Interview mal gelesen hatte, alles selbst beigebracht, hat dann ja so die Farblehren studiert und fing dann eben an, auf so einem Digital-Pad anfangen zu kolorieren. Und hat sich dabei einen sehr, sehr markanten, sehr eigenen Stil zugelegt, zugleich aber auch eine Vorliebe für eine gewisse Farbpalette entwickelt, die immer passt. Also ich meine, es sind ja unterschiedliche Bücher, zum Beispiel Outcast und dieses Velvet. Und trotzdem ist es unterscheidbar von den Büchern natürlich her und zum anderen aber immer auf sie zurückzuführen. Und das finde ich einfach grandios, wenn ein Künstler so einen Fingerabdruck hat. Bei Helga, der ja Ali Sik gemacht hat, ist das ja ähnlich. Also wenn man so diese Cover-Artworks von ihm in anderen Büchern oder sieht, oder selbst noch mal, wenn ich so im Buchladen vorbeigehe, wenn mir so ein Buch auffällt, ein Cover auffällt, dann habe ich sofort irgendwie das Gefühl, das ist eines dieser Cover von Helge und dann schlägt man so auf und dann steht meistens dann auch da Cover-Illustration Helge Vogt. Also das passt schon. Also das ist toll zu sehen und gleichzeitig wie wandlungsfähig das ist und das ist bei Brad Weiser definitiv der Fall. Also wie sie so diesen Ton für jede einzelne Szene setzt, sei es nun das verruchte Nachtleben oder sei es dann auch so rückblickend nochmal ihre ja, MI5-Tätigkeiten oder wenn sie nachher hier in dem Fall mit nicht ganz koscheren Mitteln versucht, sich weiteres Wissen zu verschaffen, ist einfach grandios gemacht. Also hier kann man wirklich jede einzelne Seite rauspicken und irgendwelche kleinen Besonderheiten finden, die einen wirklich Spaß machen, die einen so wirklich so in diesen Ton versetzen. Bei dem Buch ist auch so eines der Bücher, wo ich fast gespannt bin oder auch nicht, je nachdem, wie so eine TV-Adaption aussehen würde. Ich könnte mir fast vorstellen, aufgrund dieser tollen Farben ist es fast unmöglich, diesen gleichen Flair so einzufangen oder diese gleiche Faszination dafür zu entwickeln. Zurück zu Ed Brubaker, der macht es toll. Also er sagt ganz kurz so in den ersten 2-4 Seiten, worum Velvet ihre ja, Instinkte, also ihre Ambitionen sich drehen und dann macht er so einen kleinen Rücksprung. Es gibt natürlich noch einen weiteren Agenten, der auf Velvet angesetzt ist, weil man mittlerweile das hat und dort wird einem nochmal die Geschichte aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet und dabei geht Ed Brubaker bearbeitet ein weites Feld an ganz vielen unterschiedlichen Schauplätzen und natürlich hat Velvet so eine Liste der Verdächtigen. Also wer könnte es sein, wer könnte daran beteiligt sein? Und die werden in diesem Buch in gewisser Weise einer nach dem anderen abgearbeitet. Und nun wäre es fast langweilig, am Ende dann so eine Lösung zu bekommen, wo man sich sagt, okay, nun ist der übergeblieben. Nein, schaut man sich das Cover an, dann wird man schon feststellen, dass da eben noch mehrere Variablen ins Spiel kommen und die Lösung vielleicht doch nicht ganz so einfach ist. Aber trotzdem ist dieses Buch so geschrieben, dass man wirklich bei der Sache ist, überrascht wird, kleine Facetten halt neu aufgedeckt werden und dem Leser so bei der Stange halten. Es ist also nicht so wirklich eine ganz, ganz gerade Linie der Geschichte, sondern man merkt halt zum einen, und das ist faszinierend, Velvet ist ja zum einen, wie gesagt, diese Vorzimmerdame gewesen über viele Jahre, zum anderen war sie selber Geheimagentin, also sie kennt diese Materie in- und auswendig und das sagt sie in diesem Buch auch mit relativer Häufigkeit und nutzt es, aber auch gleichzeitig, um dieses System etwas auszuspielen. Natürlich, ihr Gegenspieler kommt dann irgendwann auf diesen Trichter und nutzt es gleichfalls für sich aus. Und trotzdem scheinen sie immer so ein wenig aneinander vorbei zu laufen, im sprichwörtlichen Sinne. Und die Geschichte im Hinblick auf die Prämisse vom Anfang, also den Verantwortlichen für den Befehl zum Ermorden ihres Ehemannes zu finden, wird halt immer facettenreicher, vielfältiger und man hat eben nicht das Gefühl, wie es manchmal vielleicht so bei drittklassigen Crime-Noir-Büchern ist, wo man irgendwie so weiß, ah, jetzt kommt das und jetzt kommt das und es entfaltet sich so langsam. Natürlich macht Brubaker hier auch so einen Kunstgriff und holt zum einen, sagen wir mal, so noch so ältere Agenten aus der Versenkung heraus, gibt ihnen noch so eine Geschichte, was der Leser halt auch nicht wissen kann am Anfang. Insofern ist das natürlich eine ja bewusst kalkulierte Einbringung neuer Figuren, um den Leser bei der Stange zu halten. Aber es ist aber trotzdem so am Ende, dass man auch dabei bleiben möchte und wissen will, wie es ausgeht. Und selbst am Ende ist der erste Teil, also der zweite Band in dem Fall zumindest abgeschlossen, aber es bestehen trotzdem halt immer noch viele Fragezeichen, die es zu klären gilt. Und insofern, Ed Brubaker hat auch den Bogen spannt zu dem nächsten Trade Paperback, das dann hoffentlich ebenfalls bei Dani Books erscheinen wird. Insofern ist dieses Buch sicherlich demjenigen zu empfehlen, der an diesen, ich sage es mal, ganz klassischen James-Bond-artigen Kriminalfällen Interesse hat. Wobei die Besonderheit eben hier ist, dass die Hauptdarstellerin eine Frau ist, die aber dann nicht unbedingt mit diesen klassischen Reizen einer Frau spielt, sondern eher so mit ihren Fähigkeiten, die vielleicht in Anbetracht der vergangenen Zeit, weil ist logischerweise auch schon ein wenig älter, vielleicht etwas over the top ist, also schon etwas übertrieben ist, aber trotzdem immer noch so auf einem Level der Plausibilität. Und selbst bei solchen, sagen wir mal, harten Kriminalfällen schafft es Brubaker dann doch leichte Töne anzustimmen, gerade wenn er, ich sag mal, mit dem großen oder wenn sie mit dem großen unbekannten X im Zug nachher sitzt und auf dem Weg nach Frankreich ist, wo dann so eine Öffnung der Charaktere ist und man dann trotzdem eigentlich schon darauf wartet, nochmal überrascht zu werden und dann auch nicht enttäuscht wird. Aber ich glaube, wer immer schon mal wissen wollte, was in meinen Augen eine gute Kolorierung ist, warum Farbe so viel ausmacht, warum Farbe so diese Faszination hat, der sollte sich diese Velvet Geschichte gerade Band 2 einmal zulegen. Also der wird Paradebeispiele sehen dafür, wie stimmungsvoll allein durch Farbe eine Szene beeinflusst werden kann, wie der Leser auch aufgrund der Farben bei der Stange gehalten wird und was Dani Books in dem Fall auch schön gemacht hat, also einfach in der technischen Umsetzung. Das ist nicht so ein hochglänzendes Papier, wie es bei diversen Marvel-Büchern der Fall ist, also wo man dann quasi so die Reflexion immer sieht, was dem Artwork bzw. der Kolorierung wieder nicht gut tun würde, sondern ist eher so matt, leicht, stumpf, was zum einen das Schwarz wirklich so knackig dunkel herauskommen lässt und auf der anderen Seite aber auch der Farbpalette von Brad Weiser so extrem entgegenkommt, dass man da wirklich seinen Spaß dran hat, hier so die Farben zu betrachten und innerhalb dieser Geschichte nachher auch so zu versinken. Dieses Buch umfasst 128 Seiten für 16,99 €. Ein guter Preis, hat kein Bonusmaterial und bei mir ging es dann so, ich habe es dann auch wirklich in einer Session durchgelesen, weil es mich einfach nicht mehr losgelassen hatte und ich wissen wollte, wer nun wie dahinter steckt. Aber auf der anderen Seite, ich hatte ja so ein wenig über dieses Cover am Anfang hergezogen, also gefällt mir immer noch nicht, aber es gibt ein paar im Buch ein paar Cover, die für meinen Geschmack etwas schöner aussehen, weil sie eben nicht ganz so, ja, so gerendert aussehen, also so rund gelutscht irgendwie, so unecht, eher so aus einem, das Cover vorne sieht halt aus wie ein, ja, wie so ein Computerspiel, und die im Buch, die Cover, beziehungsweise jedes einzelne Artwork dieser Panel hätte wahrscheinlich nach meinem Geschmack wesentlich mehr hergegeben und hätte ein durchaus reizvolleres Buch gegeben, denn oft ist es ja so, wenn man im Comicladen ist oder wegen mir auch online entsprechend da durchschaut, dann geht man in erster Linie zumindest erstmal vom Auswahlkriterium natürlich vom Cover aus und das spricht mich absolut nicht an. Also lasst euch vor dem Cover nicht abschrecken, guckt einfach mal auch in das Buch rein. Ich werde es, wenn ich dran denke, verlinken. Auf Dani Books kann man dann auch so ein paar Reviews sehen. Dort sieht man auch schon dieses fantastische Farbenspiel von Brad Weiser. Ansonsten lohnt sich dieses Buch halt wirklich und es ist wirklich einer der fantastischen Serien, wo alles zusammenkommt. Also wirklich, wo drei Profis ihres Faches, Brubaker, Apting und Brad Weiser, am Werk sind und die so gut zusammenpassen, so gut interagieren, dass es einfach Spaß macht, diese Serie zu verfolgen. So, wo ihr das Buch kaufen könnt, werde ich entsprechend nochmal verlinken im Beitrag zu diesem Podcast. Dort gibt es dann auch weiterführende Links, beziehungsweise den Link zur ersten Besprechung und ansonsten noch diverse andere Besprechungen. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.